Jetzt besser? Ja, gut. Wladimir Horowitz gilt als einer der berühmtesten Klaviervirtuosen des 20. Jahrhunderts. Eines Tages steht er hinter der Bühne und wartet auf den Beginn seines Auftritts. Bevor er hinaus auf die Bühne geht, dreht er sich um und sagt zu seinem Freund, der ihn begleitet hat: Da draußen ist der einsamste Ort der Welt. Sein Freund, ein bekennender Christ, blickt ihm hinterher und denkt sich: Lieber Wladimir, wenn du wüsstest, wo in Wirklichkeit der einsamste Ort der Welt war. Und dann betete der Freund hinter der Bühne: Herr Jesus, gib du Gelegenheit, Wladimir von dir zu erzählen. Und diese Gelegenheit ergab sich dann am nächsten Morgen. Wir begehen heute den Karfreitag. Wir Christen gedenken heute an den Tod unseres Herrn Jesus. Wir wissen, der einsamste Ort auf der Welt ist nicht ein Klavierstuhl irgendwo auf der Bühne eines riesigen Konzertsaals. Es ist auch nicht der Stuhl in einem Klassenzimmer, auf den ein einsamer Schüler mit seiner Mathearbeit kämpft. Er ist auch nicht einmal das Sterbebett auf einer Intensivstation eines Krankenhauses, wo einer stirbt, der keine Verwandten mehr hat. Der einsamste Platz, an den Horowitz' Freund dachte, ist ein Ort außerhalb der Stadttore Jerusalems an einem Freitag, an einem Rüsttag zu einem großen Sabbat um die Mittagszeit, in der größten Hitze des Tages. Dieser Ort, von dem uns die Evangelien berichten, dass selbst Gott nicht mehr da war, das ist jener Platz, an dem Gottes Sohn ausrief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dabei war dieser Ort gar nicht so einsam, wie wir heute schon gehört haben. Römische Soldaten waren dabei, ihre Arbeit zu verrichten. Hohe Priester, Schriftgelehrte, Älteste, deren Aufgabe war, das Wort Gottes zu verbreiten, zu verkündigen, die standen am Kreuz und spotteten. Neugierige, jede Menge Neugierige, die ihre Sensationslust befriedigten. Und die beiden Verbrecher zur Rechten und zur Linken. Aber auch ein paar Getreue, die von Ferne zusahen und nicht fassen konnten, was da geschah. Keiner konnte damals ahnen, welch unsagbare Last auf den Schultern des Gekreuzigten da in der Mitte lag. Bis heute kann das niemand annähernd verstehen. Keiner konnte auch nur einen Finger rühren, um bei dem Tragen dieser Last zu helfen. Der Einzige, der das verstehen konnte, der die Dimension dieses Geschehens verstand, Gott selbst, hatte sich abgewandt. Ich kenne, und wahrscheinlich wir alle hier im Raum, kennen diese Geschichte von klein auf. In unserer Kirche wurde in der Karwoche die Leidensgeschichten aller vier Evangelisten vorgelesen. Am Palmsonntag wurde Matthäus verlesen, am Mittwoch im Frühgottesdienst Markus, das war die kürzeste Version, am Donnerstag Lukas und am Karfreitag Johannes. Ich kann mich erinnern, dass ich das als Kind immer nur als ziemlich lang empfunden habe. Und später als Messdiener dann habe ich bei den Lesungen mitgewirkt. Ich habe aber nie richtig verstanden, was an diesem Tag wirklich geschehen ist. Ich habe das als historische Berichte wahrgenommen und abgehakt, so ähnlich wie man über irgendein anderes Ereignis der Weltgeschichte berichtet. Und über Jahrhunderte haben Künstler versucht, diese Szene auf Bildern darzustellen. Aber fragen die vielen tausend Betrachter in den Kunstgalerien der Welt danach, warum es solche Bilder gibt? Was ist die Ursache dieser Darstellungen? Und genauso wenig interessiert die Besucher in den Kirchen und Konzertsälen der Welt das wirkliche geistliche Geschehen, wenn sie Johannes Sebastians Bach Matthäus Evangelium lauschen, die da aufgeführt wird. Sie lauschen der Musik, sie berauschen sich am Klang, applaudieren hinterher den Darstellern und gehen unverändert nach Hause. Wer versteht wirklich, was da vor 2000 Jahren passiert ist? Das Kreuz, es war ein Marterwerkzeug, das die Römer von den Katharern abgeschaut hatten. Es war die grausamste Hinrichtungsart, die man kannte. Es war eine Strafe, reserviert für Sklaven und Nichtrömer. Cicero hatte angewiesen, dass Römer da gar nicht hingehen sollten. Das war unter ihrer Würde. Aber an jenem Freitag außerhalb der Stadttore Jerusalems, auf diesem Hügel Golgatha, war die Atmosphäre unter einem solchen Kreuz nicht nur durch die Mittagshitze aufgeheizt. Wie bereits gesagt, wir haben den Bericht von Lukas schon gelesen, aber auch Matthäus berichtet davon. Im Evangelium Matthäus Kapitel 37, die Verse 39 bis 44. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten: Der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist, so steige herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir wollen an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Noch reißen sie die Mäuler auf und tun groß und sind stark. Doch bald passieren um das Kreuz unheimliche Dinge, die sie ängstlich und demütig werden lassen. Von diesen unheimlichen Dingen berichtet uns Matthäus im folgenden Text, ungeschminkt. Er berichtet einfach nur, was geschehen ist. Wir lesen die Verse 45 bis 54 aus dem Kapitel 27 des Matthäus-Evangeliums. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie: Er ruft Elia. Und zugleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten: Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in 2 Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Das Kreuz unterscheidet sich zunächst nicht von den Tausenden von Kreuzen, an denen damals Hinrichtungen stattfanden. Bei der Belagerung Jerusalems 70 nach Christus wurde jeder, der Jerusalem verließ, an ein Kreuz geschlagen. Die Römer holzten zu diesem Zweck ganze Wälder dieser Gegend ab. Die Schmerzen des Annagelns, die Gluthitze, der quälende Durst, die Qualen des langsamen Erstickens ertrug Jesus genau wie tausend und abertausend andere auch. Das Besondere dieses Kreuzes wird aber schon an den Begleitumständen sichtbar. Das Handeln, das Eingreifen Gottes beginnt nicht erst am Ostersonntagmorgen. Bereits am Karfreitag geschehen außergewöhnliche Ereignisse. Spätestens um 12 Uhr zur sechsten Stunde. Der Titel der Predigt lautet: Ein Tod zerreißt die Welt. Und Titel und Gliederung stammen von Wolfgang Nestvogel, und der auch einige Gedanken zu dieser Predigt beigetragen hat. Wir haben vier Punkte: die zerrissene Schöpfung, der zerrissene Gott, der zerrissene Vorhang und die zerrissene Menschheit. Das Erste, was Matthäus uns hier vorstellt, ist die zerrissene Schöpfung. Die Kreuzigung begann zur dritten Stunde, um 9 Uhr vormittags. Zur sechsten Stunde, um 12 Uhr nach unserer Zeitrechnung, wenn die Sonne am höchsten steht, tritt eine dreistündige Sonnenfinsternis ein. Lukas sagt als Ursache, da die Sonne sich verfinsterte. Am 11. August 1999 fand hier über Mitteleuropa eine totale Sonnenfinsternis statt. Ihr werdet euch sicherlich daran noch erinnern. Diese Sonnenfinsternis dauerte am längsten Punkt 2 Minuten und 23 Sekunden. Diese Finsternis hier in Jerusalem dauert 3 Stunden. Es ist nicht der Mond, der die Sonne verfinstert. Es sind nicht ein paar Regenwolken oder ein normales Gewitter. Die Ursache sind auch nicht irgendwelche brennende Ölquellen, wie das zur Zeit des Golfkrieges passiert ist, dass der Rauch für totale Finsternis gesorgt hat. Es ist eine übernatürliche, tiefe, plötzlich hereinbrechende Finsternis. Gott greift in den regulären Tageslauf ein. Er unterbricht die von ihm geschaffene Gesetzlichkeit des Tages. Er zerreißt den regulären Ablauf des Tages. Die Finsternis bricht über das ganze Land herein und nicht nur über einen gewissen Streifen, wie das 1999 der Fall war. Das ist beängstigend. Das ist bedrückend. Man hat den Eindruck, die ganze Schöpfung, die durch den Herrn Jesus und für ihn gemacht war, die kann nicht zusehen, was da am Kreuz geschieht. Sie wendet sich ab, sie verhüllt ihr Angesicht. Der Herr Jesus, der das Licht der Welt ist, der in diese Welt kommend jeden erleuchten wollte, wird am Kreuz zur Sünde gemacht. Dort trägt er alle Sünde der ganzen Welt, von der ersten, von Adam und Eva im Paradies, bis zur letzten, die geschieht, bevor die Elemente im Brand aufgelöst werden und die Erde im Gericht erfunden werden wird. Als die Sünde der ganzen Welt dem Herrn Jesus aufgeladen wurde, ist das Licht erloschen, wurde es finster. Das Licht der Welt wird von der Erde genommen. Es bleibt nur Finsternis. Nimm Jesus weg und es bleibt nur Finsternis. Die Menschen heute haben sich viele künstliche Lichter gemacht, damit die Finster nicht mehr so finster ist. Aber das sind alles Irrlichter, die in die Irre führen. Das wahre Licht wird durch die vielen Kunstlichter, die von Menschenhand gemachten Lichtquellen, wird übertrumpft. Damals auf Golgatha konnte jeder wahrnehmen, dass das wahre Licht, das in die Welt leuchtet, weggenommen wurde. Heute muss man genau hinsehen, um das Künstliche vom wahren Licht unterscheiden zu können. Ein Gerichtsschreiber, ein Herr Tallus, berichtet 20 Jahre später von dieser Finsternis. Er erklärt, diese Finsternis hätte natürlichen Ursprung, eine Sonnenfinsternis. Aber das war gar nicht möglich, weil nämlich Vollmond war. Und deswegen ist heute immer noch Ostern am ersten Vollmond nach nach Frühlingsanfang. Weil dann funktioniert das nicht mit der Sonnenfinsternis. Ja, bei Vollmond kann es keine Sonnenfinsternis geben. Auch die Pharisäer und Schriftgelehrten hätten eigentlich aufmerken müssen, dies als das geschehen ist. Sie hätten Gottes Finger erkennen müssen. Denn in Amos Kapitel 8, Vers 9 steht geschrieben, an jenem Tag wird es geschehen, spricht der Herr, Herr, da lasse ich die Sonne am Mittag untergehen und bringe Finsternis über die Erde am lichten Tag. Aber anstatt sich daran zu erinnern, zu erkennen und umzukehren, stehen sie da und spotten. Der Riss in der Schöpfung ging nicht nur durch den Tag. Der Mittag wurde zur Nacht, sondern es geschahen auch noch andere Phänomene. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich. Gott greift ein, indem er seine Schöpfung durcheinander bringt. Auch die Erdstöße werden in außerbiblischen Berichten bestätigt. Der Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet von merkwürdigen Ereignissen anlässlich eines früheren Passafestes. Er berichtet, das Osttor des inneren Tempelbezirkes, das von Erz und außerordentlich schwer war und von 20 Männern nur mit Mühe geschlossen werden konnte, außerdem von eisenbeschlagenen Querbalken verstärkt war, dieses Tor sah man sich in der Dunkelheit von selbst öffnen. Auch weitere Quellen, Tacitus oder auch im Talmud wird eine Jahresangabe, ein Passafest um das Jahr 30 nach Christus als Zeitpunkt erwähnt. Gott macht durch diese Ereignisse klar, hier geschieht Gericht, hier bin ich am Wirken. Das Gericht trifft nicht die Menschen, die Gleichgültigen, die Spötter, die Henker. Das Gericht trifft Gottes Sohn. Der Herr Jesus hat am Kreuz nicht aufgehört, Gottes Sohn zu sein. Und das ist eine weitere Dramatik des Geschehens. Die Geschöpfe schlagen ihren Schöpfer ans Kreuz und bringen ihn um. Und warum? Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Warum? Damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus trägt nicht nur unsere Sünde, er wird zur Sünde gemacht. In ihm wird die Sünde personifiziert. Jesus trägt, Matthäus macht deutlich, das ist knallharte Realität. Und wie dramatisch das ist, lässt uns der Aufschrei des Herrn Jesus erahnen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott musste seinen Sohn verlassen, weil er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Zweitens, der zerrissene Gott. Jesus konnte von sich sagen, ich und der Vater sind eins. Zwischen die beiden passte kein Blatt Papier. Jesus war nie ohne den Vater von Ewigkeiten her. Und wenn wir diesen Satz lesen, müssen wir uns das vor Augen halten. Es gab nie die kleinste Unstimmigkeit, die kleinste Distanz, die kleinste Trübung zwischen den beiden. Und deswegen konnte es keine größere Qual für den Herrn Jesus geben, als vom Vater getrennt zu sein. Manche Theologen waren der Meinung, wenn einer weiß, dass er in 2 Tagen auferstehen wird, dann kann das mit der Kreuzigung nicht so schlimm gewesen sein. Was für eine gotteslästerliche Blindheit. Gott verlässt Jesus. Gott verlässt Gott den Sohn, Gott Vater verlässt Gott den Sohn und das Land stürzt in Finsternis. Und die Erde erbebt und die Felsen zerreißen und die Gräber öffnen sich. Gott konzentriert sein Gericht auf einen einzigen Punkt im ganzen Kosmos, auf eine einzige Person in der ganzen Menschheit, auf einen einzigen Zeitpunkt in der Weltgeschichte. Er stößt diese einzige Person in die Einsamkeit und die Finsternis. Jesus war von den Menschen ausgestoßen und von Gott verlassen. Er hing zwischen Himmel und Erde. Er hatte freiwillig dieses auf sich genommen. Wie er vorausgesagt hatte, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das Gericht trifft den einzigen Menschen, der je über die Erde gegangen ist und ohne Sünde war. Und so ist Jesus der einzige Ort, wo Schuld abgeladen werden kann, weil er für sie gesühnt hat. Das ist der Müllabladeplatz der Geschichte. Das ist der Müllabladeplatz des gesamten Universums. Weil er als einziger, der sündlos war, für die Sünde der ganzen Welt gelitten und sich als Opferlamm, als annehmbares Opfer, als duftender Wohlgeruch dem Vater hingegeben hat. Deshalb trifft ihn dieses Gericht härter als alle anderen. Wenn einer von uns schuldlos Strafe erleidet, fällt uns das schon sehr schwer. Aber wir können nachvollziehen, dass es notwendig ist, weil wir Sünde kennen. Wir wissen, was es heißt, ein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn meine Mutter mich mal gestraft hat und es hat sich herausgestellt, dass ich ungerechtfertigt gestraft wurde, dann hat sie gesagt, das macht nichts, du hast ja sowieso noch genug im Salz liegen. Wer den Spruch nicht versteht, ja, Neff, du darfst mich nachher ansprechen, ich erkläre dir das. Du hast noch genug im Salz liegen. Ja, man konnte das also dann verrechnen unterm Strich. Ein Bruder hat mir mal erzählt, der mit einem Strafgefangenen Kontakt hatte, der im Gefängnis saß, und dieser Gefangene hat ihm gesagt, Johann, ich sitze hier für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Aber was ist mit den Morden, die ich wirklich begangen habe? Der wusste, was ein schlechtes Gewissen ist. Aber der Herr Jesus kannte keine Sünde aus eigener Erfahrung. Der wusste nicht, was ein schlechtes Gewissen ist. Wie das ist, wenn man gerechte Strafe erdulden muss. Und jetzt kriegt er alle Sünde aller Zeit auf einmal ab. Das war der einzige Weg, dass der heilige Gott heilig bleiben konnte und gleichzeitig, dass dennoch die Sünde bestraft wird. Der Prophet Jesaja schreibt, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Damit Gott uns nicht in die Hölle schicken muss, opferte er seinen Sohn. Und damit das wiederum geschehen konnte, wurde ein ewig existierendes Band zerrissen zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn. Der Lohn der Sünde, der Tod, zerriss diesen dreieinigen Gott. Gott von Gott verlassen. Wenn man sich das vor Augen hält, was die Sünde anrichtet, dass der ewige Gott zerrissen wird, dass Vater und Sohn getrennt werden, die in ewiger Gemeinschaft miteinander gelebt haben, dass Sünde die beiden auseinandergebracht hat, dann muss uns der Ernst der Sünde wie ein Zentnergewicht auf die Seele fallen. Das ist übrigens das einzige Mal, wo der Herr Jesus seinen Vater nicht Vater nennt. Und das alles können wir mit unserer Dimension, mit unserem Verstand nicht erfassen. Ist es aber deshalb nicht wahr? Ist es deshalb nicht wahr? Es steht geschrieben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Johannesevangelium lesen wir, dass der Jesus, nachdem er den Essig genommen hat, sprach, es ist vollbracht. Matthäus berichtet uns nun im Vers 50, dass der Jesus mit einem lauten Schrei, und nach dem Bericht von Lukas rief er mit lauter Stimme: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dass er mit diesem lauten Schrei seinen Geist in die Hände nun wieder des Vaters legt. Der Jesus war Herr des Geschehens bis zum letzten Atemzug. Und nun geschieht ein weiteres außergewöhnliches Ereignis. Der Vorhang im Tempel reißt von oben nach unten entzwei. Der zerrissene Vorhang. Zum Zeitpunkt des Todes des Herrn Jesus herrscht im Tempel Hochbetrieb. Wir haben das heute schon in der Einleitung gehört. Ja, in diesen Nachmittagsstunden wurden die Passahlämmer für das Volk geschlachtet. Wer nicht das Schauspiel am Hügel Golgatha verfolgte, war wahrscheinlich im Tempel zugange. Es war richtig was los dort. Und nun wissen wir auch, dass es im Tempel zwei Räume gab. Das Heiligste, in dem die Priester täglich ihr Rauchopfer darbrachten, und das Allerheiligste, in dem der Hohepriester nur einmal im Jahr mit Blut von Böcken und Stieren eintrat, um mit diesem Blut zunächst für sich selbst und dann für das Volk Sühnung der Sünden zu erwirken. Getrennt waren diese beiden Räume durch einen schweren, mehrlagigen, circa 10 cm dicken Vorhang. Im Allerheiligsten, wo die Bundeslade aufbewahrt wurde, auf dieser Bundeslade, auf dem Sühnedeckel, zwischen den beiden Cherubimen, wollte Gott unter seinem Volk wohnen. Dort war die Lichtherrlichkeit Gottes erschienen. Dort hatte Gott gezeltet. Dort durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester hineingehen. Als einmal die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, es unerlaubt versuchten, ging Feuer vom Himmel herab und verzehrte sie, brachte sie um. Der Zugang zum Allerheiligsten war also klar geregelt und eine ernste Angelegenheit. Das konnte also tödlich sein, wenn man die Anweisungen Gottes nicht beachtete und unerlaubt in die Gegenwart Gottes kam. Die Söhne Aarons haben das erlebt, beziehungsweise nicht überlebt. Und nun passiert an diesem Rüsttag am Passafest etwas Außergewöhnliches. Ich habe schon erzählt, dass ich die Geschichte von klein auf kenne. Ich dachte immer, der zerrissene Vorhang sei eine Folge des Erdbebens. Ich habe dem überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Erst nachdem ich zum lebendigen Glauben gekommen war, habe ich die riesige Dimension dieses Vorgangs erkannt. Der streng geregelte und gehütete Zugang zum Thron Gottes ist auf einmal frei. Welch ein Ereignis. Jahrhundertelang verbarg sich Gott vor den Menschen, weil sie sündenbeladen waren. Er konnte wegen seiner Heiligkeit keine Gemeinschaft mit Sündern haben. Nur der hohe Priester, ich wiederhole mich, hatte Zugang. Aber auch erst, nachdem er für seine eigene Sünden geopfert hatte und Sühnung erwirkt hatte. Und ein Tier musste dafür sterben. Wir können das alles nachlesen im Hebräerbrief. Und nun ist auf einmal dieser Vorhang offen, zerrissen, von oben nach unten. Ratsch, war er zerteilt. Wenn es wirklich die Folge des Erdbebens gewesen wären, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, hätte ja auch der Tempel zerstört sein müssen. Es reißt nicht einfach nur ein Vorhang wegen, ja, da muss noch jede Menge andere Schäden gewesen sein. Aber da wird nichts davon berichtet, nur der Vorhang, und zwar von oben nach unten, wird geteilt. Nicht von einem Menschen. Gott hat gehandelt und hat die Barriere beseitigt, von oben nach unten. Und warum? Weil Sühnung für die Sünden der ganzen Menschheit geschehen ist. Und wo? am Kreuz von Golgatha. In dem Moment, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Nun haben alle Zugang zum Thron Gottes. Er liegt frei vor ihnen. Niemand muss mehr stellvertretend sterben, um vor Gott hintreten zu können. Wir haben einen hohen Priester, der sich, nachdem er ein Schlachtopfer dargebracht hat, für immer gesetzt hat zur Rechten Gottes. Wir haben jemand, der am Thron Gottes für uns eintritt. Dort nimmt er uns bei der Hand und bringt uns zum Vater und sagt, dieser Martin, dieser Stefan, dieser Peter, für den bin ich gestorben. Für diese Inge, für diese Paula, für diese Erna habe ich Todesnacht und Trennung von dir erlebt. Sie sind ohne Sünde, weil ich sie getragen habe. Das ist die Bedeutung des zerrissenen Vorhangs. Die Tragik des zerrissenen Vorhangs ist allerdings die. Die Menschen, die geistliche Elite des Judentums und auch des Christentums haben gesagt, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Sie haben den Vorhang wieder geflickt. Sie haben ihn wieder zugenäht. Sie haben den vorherigen Zustand wiederhergestellt. Sie haben den Opferdienst wieder aufgerichtet. Zwar nicht mehr in dem geschlachtet wird, in dem Blut fließt, sondern symbolisch, es wird ein unblutiges Opfer dargebracht, aber es wird geopfert. Sie haben den Priesterdienst wieder eingerichtet, haben den Menschen eingeredet, ihr könnt nur durch uns Gott nahen. Ihr müsst zu uns, zu diesem oder jenem gehen. Wir vertreten euch vor Gott. Wir halten Fürsprache bei ihm. Wir vergeben Sünden. Wir bestimmen, wer in den Himmel kommt. Dabei hat Jesus selbst eingeladen und gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das ist die Bedeutung, aber auch die Tragik des zerrissenen Vorhangs. Auf die nächsten Verse, in denen berichtet wird, dass sich die Gräber öffneten und die entschlafenen Heiligen, das waren gerecht gesprochene Alttestamentler, dass also entschlafene Heilige erschienen, da möchte ich nicht näher drauf eingehen, auch wenn die Neugierde uns lockt, ja, Aufklärung zu erhalten. Nur so viel, der Sühnetod Jesu war auch für die Alttestamentler notwendig. Dem Abraham wurde sein Glaube angerechnet, aber seine Sündenschuld hat Jesus am Kreuz getragen. Er konnte sich nicht selbst erlösen. Er brauchte ein stellvertretendes Sühneopfer, das Gott angenehm war. Und viertens, die zerrissene Menschheit. Für die einen bedeutet das Kreuz Jesu Auferstehung zum ewigen Leben. Für die anderen bedeutet es Auferstehung zum ewigen Gericht. Aber jeder kann sich frei entscheiden. Der Vorhang ist zerrissen. Das Allerheiligste steht offen. Der Zugang zum Thron der Gnaden ist für jeden möglich. Es bedarf keiner Mittler mehr. Jeder kann gehen. Aber viele lehnen ab. Die meisten leben weiter, als wäre nichts passiert. Gott ruft in seine Nähe, aber die meisten bleiben ihm lieber fern. An Jesus scheiden sich die Geister. Der weise Simeon weissagte Maria bereits bei der Darstellung Jesus im Tempel, dieser ist gesetzt zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und der Herr Jesus selbst hat gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Eine neutrale Position ist nicht möglich. Der Tod Jesu zerreißt die Menschheit in Errettete und Verlorene. Wie Jesus verändern kann, zeigt sich bereits unterm Kreuz. Der Hauptmann, der für die Hinrichtung verantwortlich war und die, die mit ihm waren, die Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, die ihn hingerichtet hatten, mussten einsehen, dass dieser Gottes Sohn war. Matthäus hält es fest und schreibt es nieder, quasi als Protokoll für die Weltgeschichte. Dass alle Welt es lesen kann, dieser Heide, dieser Römer erkennt, dieser war, dieser ist Gottes Sohn. Diese Erkenntnis ist noch kein rettender Glaube, aber ein erster Schritt. Ebenso die Volksmassen, von denen Lukas berichtet, und alle die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel zusammengekommen waren, schlugen sich, als sie sahen, was geschehen war, an die Brust und kehrten zurück. Eine solche Erkenntnis ist der Anfang notwendiger Buße und Einsicht. Ich bin mir sicher, dass viele von denen, die an diesem Schauspiel teilgenommen haben und ernüchtert und zerknirscht nach Hause zurückkehrten, dass viele von denen unter den 3000 waren, die sich am Pfingstsonntag anlässlich der Predigt des Petrus haben taufen lassen. Ich komme zum Schluss. Das Kreuz, ein Tod zerreißt die Welt. Das Kreuz zerreißt. Es hat den Herrn Jesus zerrissen. Wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich. Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Alle meine Gebeine könnte ich zählen. Sie schauen und sehen auf mich herab. Das Kreuz zerreißt. Es hat die Felsen zerrissen. Die Sonne, der Sonne den Schein entzogen. Es hat die Gräber gesprengt. Das Kreuz hat die ewige Gemeinschaft Gottes zwischen Vater und Sohn getrennt. Etwas Unvorstellbares. Es hat den Vorhang im Tempel zerrissen. Die Sperre zum Allerheiligsten ist beseitigt. Der Weg zu Gottes Thron ist geöffnet. Er ist nun frei zugänglich. Das Kreuz zerreißt die Menschheit in Errettete und Verlorene. Ich kann nah dran sein am Kreuz, wie die Hinrichtungsmannschaften und die Volksmassen. Die Frage ist, zu wem halte ich mich? Zu den Spöttern, die sagen, mal sehen, was passiert? Oder zu den Demütigen, die sich an die Brust schlagen und bekennen, sei mir armen Sünder gnädig? Die dann Jesus anbeten und sich ein Leben ohne Jesus nicht mehr vorstellen können. Für die einen wird das Kreuz zur Brücke zu Gott. Für die anderen bleibt es die Trennung, eine Brücke zum Abgrund, weil sie sich unter das Kreuz nicht beugen wollen. Wir predigen Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Komm zum Kreuz, es ist deine Rettung.